NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. August 1869. Die Eröffnung der Kunsthalle in Hamburg.
Der Hafen bestimmte seit jeher die Geschicke der Stadt. Und der Gewürzhandel hatte den Kaufleuten Wohlstand gebracht. Pfeffersäcke nannte man sie deshalb auch spöttisch. Als sonderlich feinsinnig galten sie nicht. Doch 1806 gründete sich hier der Verein zur Beförderung des Kunstgeschmacks in Hamburg. Eine Bürgerinitiative, aus der 11 Jahre später der Kunstverein hervorging. Immerhin einer der ältesten seiner Art in Deutschland, erzählt Ute Haug, Kuratorin der Hamburger Kunsthalle.
Die erste Idee zur Kunsthalle kam schon 1839 und dann kam es zu weiteren Initiativen. Und das ist immer von Kunstvereinsmitgliedern formuliert und forciert worden.
Geld war eben doch nicht alles. Viele wohlhabende Bürger sammelten mittlerweile Kunst und wollten ihre Werke auch öffentlich präsentieren. So wie der Adel in den Residenzstädten. Daran orientierten sie sich.
Es gab dann eben Eingaben beim Senat. Es wurde dort diskutiert. Das lief dann immer zwischen Senat und den Kunstvereinsmitgliedern. Und dann stellte die Stadt Räume in der Börse zur Verfügung.
Ab 1850 hatte Hamburg eine öffentliche Gemäldegalerie. Doch die Räume in der Börse erwiesen sich bald als zu klein für die Ausstellungen des Kunstvereins und seine Sammlung, die durch Schenkungen und Legate der Mitglieder ständig wuchs.
Eines der wichtigsten Vermächtnisse, die wir bekommen haben, war von Georg Ernst Harzen, der Kunsthändler hier in Hamburg gewesen ist und eine sehr große Kupferstichsammlung und Zeichnungssammlung aufgebaut hatte. Und sein Vermächtnis war daran geknüpft, dass nach seinem Tod innerhalb von 5 Jahren ein Gebäude bzw. Räume für diese Sammlung zur Verfügung stehen mussten. Andernfalls würde dieses Konvolut eben andere Wege gehen.
Und Bürger und Stadt ließen sich tatsächlich auf den Deal des Kunsthändlers ein. Mark Banco, so die Rechenwährung der Hamburger Bank, brachten die Bürger für den Bau der Kunsthalle auf und finanzierten damit den Löwenanteil. Das entspricht einem Wert von rund 1,8 Millionen Euro. Die Stadt stockte die Summe um 100.000 Mark Banco auf. Nach dem Entwurf der Architekten Georg Theodor Schirmacher und Hermann von der Hude entstand ein arkadengeschmückter Backsteinbau im Stil der italienischen Renaissance mit einer außergewöhnlichen Fassade, auf der insgesamt 70 Künstler dargestellt sind, erklärt der Kunsthistoriker David Klemm.
Man kann wohl sagen, das ist das reichste Bildprogramm an einem europäischen Museum. 70 Künstler als ganze Figuren oder als Medaillons, die quasi die Sicht der Menschen, die das damals zusammengestellt haben, widerspiegelt auf die Kunstgeschichte. Und das ist einfach im Detail außerordentlich interessant für uns, weil wir dann erkennen können, welche Künstler damals en vogue waren und welche eben gerade nicht.
Die Kunsthalle liegt auf einer Anhöhe zwischen Außen- und Binnenalster. Bei der Einweihung heute vor 150 Jahren noch ein Ort beschaulicher Stille. Nur der Wind wehte schon damals vom Wasser herauf. Seit 1906 rattern hier Züge vorbei. Der Hamburger Hauptbahnhof befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft.
Wir stehen ja hier im Grunde auf den Resten der alten Hamburger Festung, die sich einmal um die Stadt zog und die ja sehr lange sehr wirkungsvoll war und Hamburg vor kriegerischen Zerstörungen geschützt hat.
Unter den 70 Künstlerbildern an der Fassade des Museums findet sich keine einzige Frau, betont David Klemm. Obwohl es auch Künstlerinnen gegeben hat, man denke nur an Maria Sibylla Merian oder Angelika Kaufmann, aber das zählte im 19. Jahrhundert nicht. Auffällig sei ferner, dass Leonardo da Vinci nicht an prominenter Stelle steht, sondern nur an der Seitenfassade und heute auf die Bahngleise blickt, so wie auch Giotto und Rembrandt.
Und an der Hauptfassade sind Michelangelo und Raphael. Und da sieht man, dass Leonardo im 19. Jahrhundert noch nicht den ganz großen Stellenwert hatte, wie er ihn heute innehat.
Flankiert von den Statuen Michelangelos und Raphaels und oberhalb der Eingangsarkaden erkennt man 7 Medaillons mit den Porträts von Grafikern und Kupferstechern.
Das war eben im 19. Jahrhundert eine wichtige Gattung, viel bedeutender noch als heute, weil es noch nicht so viele Fotos gab und die Menschen überwiegend durch Grafiken Kontakt hatten mit Kunst. Gemälde konnten sich ja nur wenige leisten und deswegen sind die hier auch besonders verehrt.
Den prominentesten Platz in der Mitte nimmt Ludwig Richter ein. Damals ein berühmter Künstler, den jeder kannte. Der Dresdner hatte die Volksmärchen der Deutschen illustriert. Ein beliebtes Lese- und Vorlesebuch, das viele Familien besaßen.
Die Kinder sind mit Richters Bildern groß geworden. Eine romantische Sicht auf die Welt, Heimatgefühle, zusammensitzen am Kamin, Geschichten erzählen. Dafür steht Richter, heute auch weitgehend vergessen, aber außerordentlich interessant zu sehen, dass der hier die zentrale Position einnimmt. Das zeigt eben diese bürgerliche Prägung der Fassade.
Die stärkste Abteilung bei der Eröffnung der Kunsthalle war das Kupferstichkabinett, dessen Reichtum auf dem Legat des Kunsthändlers Georg Ernst Harzen beruhte. Dieser Schatz bestand aus 25.000 Druckgrafiken und Zeichnungen.
Ich rede da tatsächlich von Zeichnungen von Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Dürer, Rembrandt, also wirklich unsere Kronjuwelen.
Eine prächtige, säulengeschmückte Halle empfängt die Besucherinnen und Besucher der Kunsthalle heute mit einer herrschaftlichen Prunktreppe, die in den ersten Stock zur Sammlung führt. Bei der Eröffnung 1869 umfasste diese gut 400 Gemälde und einige plastische Werke, vor allem zeitgenössische Kunst des 19. Jahrhunderts, erklärt Ute Haug.
Es gab ziemlich viele Niederländer, auch Altmeister. Das hat mit den Handelsverbindungen der Hamburger Bürger und Bürgerinnen zu tun. Es gab wenige französische Kunst, auch wenig italienische Kunst. Das sind auch so die Schwächen, die wir heute noch haben. Das war so das Gros.
Die Sammlung bestand vorwiegend aus dem, was die Bürger der Stadt individuell nach eigenem Gusto erworben haben, was ihnen oder ihren Gattinnen gefiel. Man weiß heute, dass viele Ehefrauen Einfluss auf die Auswahl der Kunstwerke genommen haben, auch wenn das offiziell bei den Schenkungen meist unerwähnt blieb. Kennzeichen der Sammlung war also eine gewisse Beliebigkeit. Und so blieb es zunächst auch.
Bis 1886 gab es keinen Direktor. Es gab die Kommission für die Verwaltung der Kunsthalle, die mit zwei Senatoren oder Vertretern des Senats, mit zwei Vertretern des Kunstvereins und zwei weiteren Vertretern besetzt war. Darunter aber kein Kunsthistoriker. Und es gab auch keine Sammlungsstrategie oder Ähnliches. Vornehmlich hat man eben gesammelt, was kam. Da muss man vielleicht auch in die Richtung denken, dass man auch immer gerne Geld gespart hat in Hamburg, insbesondere im kulturellen Bereich. Mit den Jahren hat man aber gemerkt, dass das so nicht funktioniert, dass es eben auch einer inhaltlichen Strukturierung bedurfte, die eigentlich so für Laien nicht mehr handelbar war.
Das änderte sich 1886, als Alfred Lichtwag Direktor der Kunsthalle wurde. Er sichtete den Bestand und brachte mit gezielten Ankäufen Struktur in die Sammlung, ermöglicht wiederum durch eine großzügige Spende. Der Bankier Bär Karl Heine, ein Vetter Heinrich Heines, hatte der Kunsthalle umgerechnet 200.000 Euro vermacht, zum Ankauf von guten und geprüften Bildern, wie es hieß. Lichtwag setzte Maßstäbe.
Zum einen, dass er das 19. Jahrhundert, also Runge Friedrich, wiederentdeckt hat und auch, wie er sagte, aus der Totenkammer hervorgeholt hat. Das ist das, was wir heute Depot nennen. Er hat aber eben auch das Museum in seiner Vermittlung an die Öffentlichkeit gebracht, mit Führungen, mit Vorträgen, auch mit Führungen mit Schülern und Schülerinnen. Das ist eine große Leistung gewesen.
Die zur norddeutschen Frühromantik zählenden Maler Philipp Otto Runge und Caspar David Friedrich gehören heute zu den Highlights der Sammlung. Allen voran Runges Gemälde »Die Hülsenbeckschen Kinder« und Friedrichs ikonografisches Werk »Wanderer über dem Nebelmeer«. Alfred Lichtwag legte Wert auf die regionale Ausrichtung der Kunsthalle. So erwarb er zwei mittelalterliche Altäre von Meister Bertram und Meister Franke, die einst in Hamburger Kirchen gestanden hatten. Aber auch zeitgenössische Kunst kaufte er an, von Korinth, Leibel, Menzel und vor allem von Max Liebermann, mit dem er befreundet war.
Allerdings hat er dann zum Ende seiner Schaffensphase aber den Anschluss auch verloren an diese Zeitgenossenschaft, denn an den Expressionisten, an Picasso etc. hat er sich nicht wirklich von sich aus herangetraut.
Für die expressionistische Malerei engagierte sich nach dem Tod Lichtwags dann dessen Nachfolger Gustav Pauli. Er erwarb Schlüsselwerke der klassischen Moderne, die heute ein Besuchermagnet sind. Gemälde von Kirchner, Munk, Kandinsky, Marc und vielen anderen. Im Atelier von Silvia Castro, der Leiterin der Restaurierung und Kunsttechnologie, steht gerade Pablo Picassos Gemälde »Mann mit Gitarre«.
Das Bild wird im Rahmen einer Masterarbeit untersucht. Und wir sehen hier ja auch, es ist hier ein bisschen fleckig im Weißbereich, sehr unterschiedlich gegilbt. Dann gibt es verschiedene Retuschen, die man, wenn man genau schaut, hier diese kleinen punktförmigen Retuschen, die haben sich farblich verändert. Die sind vermutlich vorm Ankauf des Bildes restauriert worden. Die kann man deutlich sehen und auch als solche identifizieren. Es wäre schön, wenn man sie abnehmen würde.
Das Bild ist mit Hilfe von Infrarotaufnahmen und Röntgenstrahlen bis in die tiefen Schichten hinein gründlich untersucht worden. Picasso habe 1918 keine hochwertigen Künstlermaterialien verwendet, sondern einfache Haushaltswaren, die weniger beständig seien, erzählt Silvia Castro.
Picasso hat es Apollinaire zur Hochzeit geschenkt und dort hing es lange in der Wohnung. Also Apollinaire ist kurz nach der Hochzeit dann auch verstorben, aber seine Frau hat da eben lange dann noch gelebt. Und da wurde sicherlich auch geraucht. Da schien vielleicht auch mal die Sonne rauf. Und die Farben haben sich jetzt schon verändert. Dann haben wir hier bei diesem Bild einen Überzug drauf, der da nicht drauf gehört. Picasso hat sich explizit auch geäußert, dass er keinen Firnis auf den Bildern haben wollte.
Die Hamburger Kunsthalle besteht heute längst nicht mehr nur aus dem ursprünglichen roten Backsteingebäude. 1919 bekam sie in Richtung Hauptbahnhof einen Anbau aus weißem Muschelkalk mit einer kuppelbekrönten Rotunde. Architekt Fritz Schumacher hatte sich bewusst für ein ästhetisches Kontrastprogramm entschieden. Knapp 80 Jahre später erfuhr das Museum eine weitere Ergänzung, diesmal in Richtung Alster mit der Galerie der Gegenwart, einem hellen Kalksteinkubus auf einem roten Granitsockel, entworfen von Oswald Matthias Ungers. Seitdem verfügt die Kunsthalle über mehr Platz für aktuelle Ausstellungen und vor allem für die Sammlung. Diese ermögliche den Besucherinnen und Besuchern eine Zeitreise vom frühen Mittelalter bis heute, so beschreiben David Klemm und Ute Haug die Vorzüge des Hauses.
In Berlin müssen Sie im Grunde genommen in 3, 4, 5 verschiedene Museen gehen, um das nachvollziehen zu können. Und hier haben Sie das halt mit sehr hoher Qualität in einem.
Wir haben einfach wahnsinnig interessante Bilder. Nehmen Sie das Eismeer von Friedrich, der Wanderer von Friedrich, die Nana von Manet oder eben unsere Leonardo-Zeichnung. Wir hatten jetzt die Leonardo-Ausstellung. Es gibt in Deutschland nur 9 Zeichnungen. 4 haben wir, und zwar 4 starke. Das könnte man heute überhaupt auch mit Hilfe der Stadt nicht mehr bezahlen, weil heute ist eine einzige Zeichnung von Raphael, von Leonardo, sind es im zweistelligen Millionenbereich. Deswegen sind wir umso dankbar, dass es Bürger gab, die das vor 150 Jahren der Stadt schon vermacht haben.
Auch heute unterstützen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Kunsthalle. Die Hansestadt Hamburg ist die Stiftungshochburg in Deutschland. Die Hanseaten engagieren sich gern für ihre Stadt, wenn sie denn auch angemessen mitmischen dürfen. Dank einer privaten Spende von 15 Millionen Euro der Dorit und Alexander Otto Stiftung, letzterer ist ein Sohn des Versandhausgründers Werner Otto, konnten Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten vorgenommen werden. Vorwiegend am Altbau, aber zum Teil auch an der Galerie der Gegenwart. Und die Stadt gab, wie schon 1869, rund ein Drittel der Summe dazu.
Stifter, Stifterinnen, Stiftungen sind essentiell für uns, denn mit diesen Unterstützerinnen in ideeller Form, aber auch natürlich in finanzieller Form, das muss man ja ganz offen so sagen, können wir Projekte, können wir Vorhaben realisieren, die wir sonst eben nicht mehr machen können. Alles, was dann eigentlich das Salz in der Suppe ausmacht.
3.500 Gemälde, 500 Skulpturen, 125.000 Zeichnungen und Druckgrafiken sowie einige hundert Objekte, Video- und Audioarbeiten verwahrt die Hamburger Kunsthalle. Rund 1.000 sind davon zu sehen. Und die können ab heute auch digital abgefragt werden.
Ab 30. August kann der Besucher jeden Caspar David Friedrich, jedes Gemälde von Liebermann, jede Skulptur, die ihm gefällt, auch im Internet finden. Das heißt, ein Text dazu, eine schöne Abbildung, und kann sich das speichern oder ausdrucken oder was auch immer.
Ein Geschenk der Kunsthalle zum 150. Geburtstag.
Zurück an die Stadt, an die Bürger der Stadt, die ja die Kunsthalle überhaupt hochgebracht haben. Das ist ja das Charakteristische, dass es ein Bürgermuseum ist, im Gegensatz zu den großen Galerien München oder Dresden, die einfach von den Herrschern vor allem entwickelt wurden. Und in Hamburg sind es immer, sag mal, nur Bürger gewesen, die die Kunsthalle durch Schenkung, durch finanzielle Wohltaten gefördert haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an die Eröffnung der Kunsthalle in Hamburg heute vor 150 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.